Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcast. Dies ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du kannst den Videostream zu diesem Interview auch auf YouTube verfolgen. Unser heutiger Gast ist ein bekannter, vielleicht sogar der bekannteste Verleger in Deutschland. Er gibt unter anderem das Erfolgsmagazin raus, was ja gerade im Weiterbildungsmarkt einfach eines der dominierenden Magazine ist. Ich freue mich, dass er sich heute Zeit für einen spannenden Austausch nimmt. Herzlich willkommen, Julian Backhaus.
Danke für die Einladung, Philipp. Vielen Dank.
Jetzt ist es so, der ein oder andere weiß sofort, wer du bist. Ein anderer Teil wird sich vielleicht Gedanken machen, so gerade aus meinem Unternehmerkontext. Was macht jetzt ein Verleger in so einem Business-Podcast? Fangen wir mal erstmal mit einer Gemeinsamkeit an, die ich persönlich sehr amüsant finde. Leute, die mich live erleben, sagen immer, Philipp, du bist eigentlich immer in Schwarz oder Weiß angezogen. Du hast einen sehr einseitigen Kleidungsstil. Man hat aber auch einen hohen Wiedererkennungswert. Du toppst das Ganze nochmal eine Nummer stärker. Du hast ja tatsächlich wirklich ein komplett durchgestyltes Outfit. Lass uns mal darüber sprechen, weil das ja jetzt nicht einfach nur was ist, worüber man lächeln sollte, sondern auch mal im Hinblick auf Personenmarke, Wiedererkennungswert, Branding. Weil beim Firmenlogo ist das für alle klar. Beim Kleidungsstil sind die Leute teilweise zu unkritisch. Es hat auch praktikable Gründe. Von daher, was ist einfach der Grund dafür, dass Julian Backhaus immer gleich aussieht?
Für mich hatte das wirklich erstmal praktische Gründe. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gehasst, mir morgens Kleidung auszusuchen, weil es hat immer irgendwie nicht gepasst. Und ich bin da einfach auch nicht für gemacht. Ich habe da auch kein Interesse dran an Kleidung. Mhm. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass einige erfolgreiche Leute auf der Welt sich mal so einen Stil ausgesucht haben, haben sich damit den Kleiderschrank einfach voll gemacht und sind jeden Morgen happy und sind auch schnell fertig. Und da habe ich gedacht, das wäre auch was für mich. Und dann habe ich mir gar nicht lange überlegen müssen, ein blaues Hemd habe ich schon immer gerne getragen. So eine beige Hose fand ich auch gut. Und dann dunkles Sakko drüber macht irgendwie Sinn und ist flott gemacht. Und irgendwann wurde das natürlich über die Jahre hinweg zum Markenzeichen, weil Leute mir auf Veranstaltungen gesagt haben, ich habe dich schon vom anderen Ende der Halle, habe ich dich schon gesehen. Deswegen bin ich auf dich zugekommen. Und das ist natürlich dann auch ein interessanter Effekt, der entsteht.
Ja, und für die Zuhörenden hier, also gerade auch Firmenkleidung hat in meiner Firma, damals in der Computerfirma, schon einen wahnsinnigen Unterschied gemacht, wie die Mitarbeiter bei Kunden wahrgenommen wurden. Weil tatsächlich, wenn du das jedem selbst überlässt, wie er sich morgens anzieht, dann gibt es ein paar, die sind sehr kreativ, um das mal vorsichtig auszudrücken, wo du denkst, in meinem Geschäftsmodell mit unserem konservativen Kundenkreis beispielsweise ist das Bart Simpson T-Shirt mit der Dreiviertelhose vielleicht nicht ganz so ideal, gerade wenn der Kunde Notar ist, wo viele Leute tatsächlich mit Anzug und Krawatte hingehen. Und da musste ich dann so ein bisschen helfen und ich habe dann tatsächlich auch Firmenkleidung auf Kosten der Firma bereitgestellt. Später dann auch nicht nur Polos und Fließjacken, weil wir die ja auch brauchten, um mal was zu montieren, sondern dann auch Businesshemden. Und meine Mitarbeiter haben also auch positiv zurückgemeldet, dass die plötzlich ganz anders wahrgenommen werden und die Kunden anders mit ihnen sprechen. Von daher, es ist tatsächlich also schon sinnvoll, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ihr habt gerade gehört, es führt auch zum Wiedererkennungswert, gerade wenn ihr viel an eurer Außendarstellung arbeitet und einfach davon lebt, dass man sagt, der ist das, das sind die von und wie auch immer, macht das absolut Sinn. Hast du damit schon mal irgendwie auch, ich sag mal, negatives Feedback geerntet oder ist es eher so, dass die Leute einfach sagen, das ist der Julian oder ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber der sieht immer so und so aus, sodass es den Leuten auch hilft, sich schneller an dich zu erinnern?
Also ich glaube nicht, dass ich bewusst negativ das mal wahrgenommen habe. Auf Social Media wahrscheinlich hin und wieder mal, dass es dieser Beknackte, der immer das Gleiche anhat oder wie auch immer. Aber das ist ja unwichtig.
Jetzt ist es ja so, wenn man dir folgt auf Social Media oder auch allgemein deine ganzen Broschüren und Magazine und alles, was du an Printmedien rausgibst und so weiter durchblätterst, dann sieht man dich ja immer mit den Promis und Sternchen und zwar eigentlich mit jedem Einzelnen von denen. Also kaum hast du eine Idee, siehst jemanden im Fernsehen, denkst du, den hat der Julian bestimmt schon getroffen und das lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch so verifizieren. Was motiviert dich, permanent mit diesen Leuten in den Dialog zu treten? Und vielleicht auch, wie schaffst du es immer wieder, an die Leute ranzukommen?
Ich fand außergewöhnlichen Erfolg schon immer spannend. Ich habe da auch, seitdem ich 18 bin, drüber gelesen, mir die Biografien und so weiter reingezogen, Interviews und Biografien im Fernsehen angeguckt und so weiter. Ich fand das immer schön, wie jemand in seinem Bereich, in seiner Leidenschaft irgendwie ganz nach oben kommt und diese Leute dann irgendwann zum Beispiel für das Erfolg-Magazin zu treffen und deren Erfolgsgeheimnisse so ein bisschen rauszukitzeln, das hat mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht. Plus, also nicht nur jetzt aus beruflicher Ebene, sondern es bringt einem ja auch persönlich was. Also das Umfeld prägt einen und wenn man sich viel mit solchen Menschen umgeben darf, dann lernt man natürlich auch eine neue Art zu denken. Nämlich man denkt einfach mit den Köpfen erfolgreicherer Leute und sieht die Welt so ein bisschen durch deren Brille. Und manchmal ist das sehr viel simpler, als man denkt. Also das war ein großes Learning von mir, dass besonders erfolgreiche Menschen oft die Fähigkeit haben, extrem simpel zu denken. Nicht so kompliziert wie wir alle immer und denken 3 Jahre lang irgendwas durch, sondern die krempeln die Ärmel hoch und gehen raus und machen irgendwas, wo man denkt, kannst du nicht einfach so unbedarft da rangehen? Doch, genau das ist dann deren Erfolgsgeheimnis gewesen oft. Und manchmal schlägt dann auch Fleiß die Weisheit. Also wenn jemand einfach schnell und fleißig ist, erreicht er oftmals mehr als jemand, der 10 Jahre studiert und darüber nachdenkt. Also das hat mich immer sehr bereichert und das macht unsere Medien dann auch natürlich attraktiv, wenn solche Hochkaräter da reden und sprechen. Und wie komme ich immer wieder an die ran? Es geht einfach ums Fragen. Man muss ein paar Bälle in die Luft werfen und ein paar davon funktionieren dann und ein paar davon funktionieren erst 10 Jahre später. Es gibt also heute immer noch Leute, da bin ich seit 10 Jahren dran. An Dieter Bohlen war ich, glaube ich, 7 Jahre dran damals. Also man braucht auch für manche Charaktere sehr viel Geduld, weil einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt da ist.
Okay, jetzt ist es so, du bist dann mit diesen Leuten da im Dialog und dann machst du mit denen so Interviews und teilweise triffst du dich ja auch mit denen offline, anders als wir jetzt einen Videocall machen, sitzt du dann wirklich mit den Leuten da. Ich habe das ja dann auch gesehen und jetzt im Hinblick auf das Thema Personenmarke, du lässt dich ja häufig auch einfach von jemandem begleiten, der im Prinzip einfach dafür sorgt, dass du immer dokumentierst, wo du dich gerade bewegst. Also du hast auf der einen Seite natürlich Material für Social Media, vielleicht auch ein Alibi zu Hause, kannst immer sagen, nein, ich war wirklich da, dafür gibt es auch Filmmaterial. Aber was ist die eigentliche Motivation dahinter, immer einen Kameramann sozusagen im Schlepptau zu haben? Ich habe das ja auch schon erlebt, als wir zusammen auf einer Veranstaltung gesprochen haben. Was ist die Motivation dahinter, das zu tun? Was könnten Unternehmer und Unternehmerinnen davon lernen?
In der Regel ist das immer mein Assistent. Also ich buche ganz, ganz selten einen Kameramann, der wirklich dann nur das macht. Normalerweise ist mein Assistent, der mich ja sowieso begleitet. Und dann kann der auch die Kamera zwischendurch mal auf mich draufhalten. Ich bin grundsätzlich immer ein Medienmensch, ein Mittelpunktsmensch gewesen. Ich habe das immer sehr genossen und habe da auch Spaß dran. Und ich fand das immer toll, dass andere auch mich als Zuschauer mal irgendwo in ihr Leben haben reinschauen lassen, damit ich da was lernen kann. Stichwort Dokumentation. Und tralala. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das einfach auch. So wissen Leute immer, wer ich eigentlich bin und was eigentlich an mir, also was sie an mir haben. Ich habe dieses Thema Markenbildung immer auch aus einer anderen Perspektive gesehen. Nicht nur, hey, ich will bekannt sein und so weiter, sondern es geht auch darum, dass die Leute wissen, was sie mit dir anfangen können und sollen. Jeder weiß, was ich mache. Also die, die mich schon mal irgendwo gesehen haben oder mich verfolgen oder wie auch immer, die wissen, was ich mache, die wissen, was ich kann, die wissen auch, was ich nicht kann und was ich nicht will. Deswegen kriege ich ganz, ganz selten irgendwelche Angebote oder irgendwelche Anfragen von Dingen, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Und hingegen sprechen mich Leute immer sofort an, wenn es eben um ein Thema geht, womit ich eben in Verbindung stehe. Und das finde ich ganz angenehm. Man stößt sozusagen die Leute ab, mit denen man seine Zeit nur verschwenden würde, und man zieht die Leute an, mit denen man gerne Geschäfte machen möchte oder Projekte machen möchte etc., weil die sagen, ich sehe ja, wie du arbeitest und ich sehe ja, was du machst, und mit so jemandem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Das hat mir immer viel geholfen und ich empfehle das auch meinen Geschäftsfreunden und so weiter. Wenn ich sehe, dass die einmal in der Woche ein Bild posten, sage ich, das Bild ist nicht so viel wert, weil man erkennt darauf nicht wirklich deinen Hintergrund. Mach mal lieber ein Video, damit Leute erleben können, wie du bist, was du sagst, was du für ein Typ bist und so weiter. Und dann ziehst du auch die Leute an, weil wir wollen doch alle einen Sogeffekt. Wir wollen ja nicht immer nur Push-Marketing machen. Wir wollen ja auch mal hineinziehen in unser Business. Und das macht das sehr, sehr viel leichter.
Du hast ja tatsächlich mehrere Firmen und wir haben mal drüber gesprochen. Du sagst, eigentlich kommunizierst du nach außen immer nur diese eine. Ich nenne es jetzt mal das Verlagsbusiness, um da auch keine Verwirrung auszulösen, weil das ein oder andere Business gar nicht so publikumsrelevant ist, wie jetzt beispielsweise der Verlag. Aber diejenigen, die dich jetzt gar nicht so kennen, einfach mal ganz kurz, wie viele Mitarbeiter beschäftigst du da in dem Verlag?
Wir haben insgesamt in der Gruppe 20 Leute, also ne,
ja, festgestellt okay. Ungefähr. Und wie lange machst du das jetzt ungefähr schon?
20 Jahre, ziemlich genau.
Okay, 20 Jahre ist er also im Verlagsbusiness tätig. Jetzt ist es so, dass du ja durchaus also mit diesen ganzen Magazinen, ich kenne ja doch einige davon, auch, ja, ich sag mal, auf der einen Seite natürlich vielleicht erfolgreiche Stories und auch Erlebnisse, die du selber gemacht hast, teilst, aber du hilfst ja auch Unternehmern und Unternehmerinnen beispielsweise über vielleicht eine gute Berichterstattung oder eine Dokumentation ihres Wirkens, im Prinzip über Sichtbarkeit und so, vielleicht eigene Kunden zu akquirieren, entweder direkt oder nachgelagert durch Reputationsaufbau. Das setzt aber ja auch voraus, dass du einfach mit einer Menge Menschen, die du so durch deine ganzen Reise- und Eventaktivitäten triffst, in irgendeiner Form auch eine persönliche Ebene erreichst und dann auch mit denen im Dialog bleibst. Wie managst du das? Also wie läuft dein Kontaktmanagement ab?
Muss ich ehrlich gestehen, recht willkürlich. Ich bin einfach, also ich bin kein gut organisierter Mensch. Man unterstellt mir das oft, aber ich bin überhaupt gar nicht gut organisiert. Ich habe auch gar keine Lust zu. Und das passiert einfach so. Und ich mag es selber, wenn Leute sichtbar sind und wenn Leute sich in Social Media zum Beispiel immer wieder auch mal in Erinnerung rufen, weil mir geht es dann auch oft so. Das ist ja, ach Mensch, hier, mit dem habe ich auch lange nicht mehr gesprochen. Mit dem könnte ich auch noch mal wieder was machen oder ich wollte den doch eh ansprechen. Umgekehrt geht es den Leuten auch so. Die sagen, gut, dass du mal wieder was gepostet hast. Ich wollte dich noch mal was fragen. Also von daher, das finde ich eigentlich immer eine ganz gute, charmante Angelegenheit. Bei Vorträgen finde ich es sehr sinnvoll. Also gerade bei so Multispeaker-Events oder sowas, da trifft man immer viele Leute auf einmal. Ich gehe immer gerne zum Wissensforum in Stuttgart oder ähnliche Veranstaltungen, weil da einfach viele Menschen sind, die man kennt. Ich war jetzt warte mal, nee, dieses Jahr war das, zum ersten Mal auf dem Creator Festival in Köln. Ich habe das, ja, ich habe das vom Ding her immer nie so richtig für mich wahrgenommen. Aber ich fand es extrem interessant, weil ich habe natürlich gefühlt alle Leute, die ich aus diesem ganzen Business kenne, habe ich dort auf einen beziehungsweise auf 2 Tagen getroffen. Und das war natürlich ganz schön. Man hat dann zwischendurch mal so Breakouts, dass man mit dem mal Mittagessen geht, mit dem mal frühstücken geht und so weiter. Das heißt, sowas, so ein Davos-Charakter, den finde ich immer interessant, um Kontakte etc. zu pflegen. Aber sonst bin ich wirklich sehr fernmündlich, würde man sagen, also in alter Sprache. Ich bleibe gerne über Telefon oder über E-Mail oder ähnliches mit Menschen in Kontakt. Und es gibt auch Leute, mit denen mache ich 10 Jahre lang Geschäfte und habe die noch nie persönlich getroffen. Das geht also vollkommen gut, gar kein Problem. Aber ich finde es aber auch immer schön, wenn man sich mal trifft. Also ich forciere das auch gerne. Weil ich mich gerne mit Menschen persönlich treffe, aber es ist jetzt nicht der einzige heilige Gral, um Geschäfte zu machen.
Jetzt ist es ja so, wenn man sich länger mit dir beschäftigt und da jetzt spezielles Augenmerk drauf legt, dann merkt man ja, du kannst dich eloquent ausdrücken, du kriegst deine Gedanken gut strukturiert im Kopf, du hast es halt auch drauf, bestimmte, ich sag mal, Referenzen herzustellen und einfach Sachen sauber zu untermauern. Ich weiß aus unseren Gesprächen, dass du auch viel liest. Wo kommt dieser Wissensschatz her? Wo kommt diese, ja, vielleicht Eloquenz her, weil ich habe tatsächlich auch häufig mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun, die sagen auch, Semmelroth, du redest ja ohne Punkt und Komma und das wirkt ja auch sehr souverän. Ich würde das gerne lernen und deshalb, immer wenn sich die Gelegenheit bietet, nutze ich gerne jemanden, um nochmal einen weiteren Vorgehensprozess oder eine Herangehensweise vorzustellen. Wo kommt das bei dir her? Das ist ja nicht immer nur alles angeboren, das kann man ja auch durchaus erwerben, sich aneignen. Was war dein Weg?
Das mag natürlich sein. Ich glaube schon viel auch an natürliche Talente. Ich habe ein Talent zu sprechen und zu kommunizieren. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich mag das. Das bin ich einfach. Dafür kann ich nicht gut rechnen oder keine Ahnung was. Ne? Also klar, ein bisschen Kopfrechnen und so, alles prima. Ne? Aber ich bin jetzt kein Physiker und habe auch nie eine. Ich weiß nicht, ob ich mal jemals eine 3 in Mathematik gehabt habe. Also es war immer schlechter in der Regel. Und es gibt also Dinge, die kann ich nicht so gut. Von daher, da glaube ich schon viel an natürliches Talent. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass man zuhört. Also beim Zuhören lernt man meiner Meinung nach mehr als beim Sprechen. Und das konnte ich immer auch schon gut, anderen Leuten zuzuhören, auch im Fernsehen und so weiter, sich die Worte anzuhören, wie macht man das? Lesen bildet, da hast du gerade schon gesagt, ich lese sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel, aber nur Wirtschafts- oder beziehungsweise Sachliteratur, keine Romane oder irgendwas ähnliches. Auch da lernt man zu sprechen, zu schreiben logischerweise auch. Aber ja, da glaube ich, habe ich so ein natürliches, angeborenes Ding.
Da musste ich gerade so lachen. Für diejenigen, die jetzt den Videostream nicht gesehen haben, da fällt das ja aber auf der Tonspur alleine nicht auf. Ich verstehe das auch nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Urlaub bin und wirklich mal ein Buch gucke, wäre das immer ein businessrelevantes Buch. Und deshalb kann ich auch nicht verstehen, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe das ganze Buch mal eben so durchgelesen, weil das mit einem Roman sicherlich geht, aber mit so einem richtig fundierten, durchdachten Businessbuch, finde ich, ist das gar nicht so ohne weiteres möglich, wenn man nicht nur den Anreiz hat, nachher zu sagen, ich habe das mal durchgeblättert und einmal kurz quer gelesen, sondern vielleicht auch irgendwelche Notizen reinschreibt, irgendwelche Action-Steps daraus ableitet, irgendwelche zusätzlichen Gedanken getriggert werden, wo man sagt, da will ich nochmal tiefer einsteigen, das muss ich an einer anderen Stelle nochmal wieder aufgreifen, das will ich vielleicht in mein operatives Geschäft oder auch auf der strategischen Ebene in mein Business einfließen lassen. Und deshalb, ja, ist so, ne? Ist nicht das entspannteste Lesen, auch wenn man es regelmäßig macht und besser wird, aber es ist natürlich ein anderer Denkprozess. Wenn du jetzt mal ganz kurz einfach für die, die jetzt auch da nicht so einen Überblick haben, mal einen Einblick gibst, also so ganz grob. Du bist jetzt ja viel auf diesen Events. Eigentlich hat man das Gefühl, du bist die ganze Zeit unterwegs. Du postest auch immer so meine Woche und wo du überall warst. Und das sind ja teilweise auch echt beeindruckende Sachen dann dabei. Das nimmt aber ja auch Zeit in Anspruch, auch wenn du Optimierungsmöglichkeiten gefunden hast, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber wie stark bist du bei deiner Firma strategisch involviert und wie stark operativ?
Nur strategisch. Also operativ sicherlich auch ein bisschen, aber eigentlich nur strategisch. Ich oute mich als jemand, der nie im Büro ist. Also ich sehe meine Mitarbeiter sehr, sehr selten. Das läuft alles über E-Mail. Früher habe ich auch noch mehr WhatsApp gemacht, aber habe dann irgendwann festgestellt, dass eine Rückverfolgbarkeit von WhatsApp immer sehr, sehr schwierig ist. Von daher bin ich dann umgestiegen auf E-Mail. Dauert ein bisschen länger, aber mit Sprachassistent und so weiter kann man auch eine E-Mail relativ zügig schreiben. Und ja, das ist so mein Ding. Ich habe die Firmen nur aus einem einzigen Grund aufgebaut, um mir ein spannendes Leben zu ermöglichen. Ich wollte nie in einem Büro sitzen und von morgens bis abends an Excel-Tabellen sitzen. Es gibt Leute, die mögen das. Ich bin da absolut kein Fan von. Mich würde das nicht glücklich machen. Ich lebe eher davon, tatsächlich unterwegs zu sein, jemanden zu sehen, etwas zu sehen, was zu erleben, was Neues anzustoßen, etc. Es gibt ein paar neue Projekte immer. Da bin ich dann sehr hands-on mit drinne, weil ich möchte, dass die Gestaltung am Anfang richtig ist. Also, dass ein neues Filmprojekt, ein neues Magazinprojekt und so weiter am Anfang einen guten Boden baut und später kann dann durch Automatismen und so weiter jeder Mitarbeiter daran selbstständig arbeiten. Aber es müssen so die Grundsteine, die müssen gelegt werden und die will ich legen, weil ich mich in diesen Sachen einfach verewigen will. Und so ungefähr kann man das, glaube ich, gut beschreiben.
Und wenn du aber ja jetzt diese ganzen Events machst und dann auch viel unterwegs bist und so weiter, ich meine, wie viel, also du hast keine Kinder, ne? Das heißt, du bist da zumindest schon mal ein bisschen flexibler als der ein oder andere, der jetzt da einfach auch morgens, abends mal Präsenz zeigen muss oder auch mal Aufgaben übernehmen muss. Das heißt, du bist da sehr flexibel. Aber bist du dann auch mal länger über Nacht weg oder versuchst du auch abends immer wieder sozusagen zurück nach Hause zu finden?
In der Tat. Ich versuche das immer abends wieder nach Hause zu kommen. Deswegen nehme ich auch öfter den Privatjet, weil ich dann abends meinen Terminplan, meinen Rückflugplan selber bestimmen kann. Aus manchen Städten gibt es abends keine Rückflüge und so weiter. Da muss ich übernachten, muss ich mir ein Köfferchen packen und so. Und ich hasse das, mir ein Köfferchen zu packen für die Nacht, weil das so unnütz ist. Und von daher versuche ich immer abends wieder nach Hause. Ich komme lieber abends um 23:30 Uhr nach Hause, anstatt dass ich irgendwie am nächsten Tag und dann ist der halbe Tag wieder futsch. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist mein Ziel, ja. Aber da kommen wir wieder auch zum Thema Social Media. Also ich bin tatsächlich auch viel hier daheim, aber durch Social Media wirkt das nie so, weil ich mache ja kein Foto zu Hause, wie ich auf meinem Sofa sitze oder keine Ahnung was. Das mache ich nicht. Auch wie ich irgendwo morgens beim Frühstück sitze, da mache ich kein Foto von, sondern ich mache oder ich poste dann lieber Fotos von irgendwelchen Begegnungen oder von irgendwelchen ja, Veranstaltungen, wo ich gewesen bin. Und das Gehirn funktioniert so, nicht? Das filtert das einfach so raus und sagt, ja, der ist nur unterwegs, der hat gar kein Zuhause, der wohnt nur aus oder lebt nur aus dem Koffer heraus, was aber nicht stimmt, ne? Aber das ist so dieses Gedankenspiel, ne?
Jetzt hast du es schon verraten, da können wir direkt mal drauf einsteigen, weil den einen oder anderen wird das schon irgendwie auch neugierig machen, diese kontinuierliche Nutzung von Privatjets. Also ich fand es ja auch spannend. Wir haben uns beispielsweise jetzt zuletzt nicht, also zuletzt haben wir uns auf meiner Veranstaltung in Hamburg getroffen, wo er tatsächlich mal vorbeigekommen ist und hat da auch mal live einen Vortrag und einen Beitrag geleistet. Vorher hatten wir in Köln zusammen auf einer Veranstaltung gesprochen und ich komme ja aus Leverkusen, dann mit dem Auto die paar Kilometer nach Köln und er war mit seinem Assistenten dann da und sagte dann so, ja, nee, ich muss dann auch ein bisschen früher weg, weil ich will heute Abend noch los, wegen hier entsprechend Flugzeug und so weiter. Und dann sage ich, wann geht denn dein Flieger? Sagt er, ja, im Prinzip, wann ich möchte. Und das ist einfach nur so eingetaktet. Aber das heißt, du bist also viel mit dem Privatjet unterwegs. Ist das komplett jetzt so die Europastrategie? Weichst du dann bei internationalen Flügen, ich sag mal, wenn du jetzt doch mal vielleicht nach Richtung Amerika fliegst, dann doch eher auf ein Linienflugzeug aus, weil das sonst mit zu viel Umsteigen verbunden wäre aufgrund der kleinen Maschine? Ist das vielleicht nur innerdeutsch? Was ist so der weiß ich nicht, Nutzungsaspekt dieser Reisemöglichkeit?
Ja, es ist die europäische Strategie. Also wenn ich nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien oder irgend sowas muss, dann, wenn es geht, gerne auch privat. Ja, wunderbar. Lohnt sich auch nicht immer, macht auch nicht immer Sinn. Aber wenn es geht und gerade wenn man Mitarbeiter dabei hat und so weiter, ob ich da jetzt 5 Business-Class-Tickets kaufe oder eben einen Flug buche, dann kommt es also nicht ganz, aber schon in eine ähnliche Richtung. Und dann ist es ein bisschen gemütlicher und flexibler. Dann ist das eine gute Sache, gerade wenn ich einen Fotografen dabei habe und wir fliegen irgendwo zu einem Interview und der hat seinen ganzen Rödel dabei und so weiter. Das macht keinen Sinn, das 10 Stunden lang beim Zoll irgendwo einzuchecken, damit man da in irgendeine Linienmaschine kommt oder sowas. Da macht es Sinn, einfach in den Flieger rein und losfliegen. Und international machen das die wenigsten tatsächlich. Also international machen meines Wissens nach nur Milliardäre mit Privatjet, weil darunter ist es einfach zu teuer. Das ist einfach so. Also wenn du jetzt nach Amerika hinfliegst, kostet 150.000 und dann auch nochmal zurück wieder 100, bis zu 300.000 Euro los für einen Flug. Und da kann man dann auch in die erste Klasse einsteigen für 10, 15.000 Euro. Aber kontinental wird dann immer wieder umgestiegen auf den Jet oft. Ne? Also so machen es auch Schauspieler und Co. Ja, die fliegen von Los Angeles First Class nach Europa, landen dann zum Beispiel in Amsterdam und die steigen dann um auf einem Phantom 300 oder irgend sowas Kleineres, auf eine XLS oder noch kleiner und fliegen damit dann durch Europa. Und wenn es dann wieder retour geht, halt wieder First Class über den Teich, ne?
Wenn ich jetzt beispielsweise einen Flug buchen wollte und würde da jetzt im Internet einfach gehen, dann kann ich ja auf mein bevorzugtes Portal gehen, egal, jeder hat da so ein anderes, aber da findet ja jeder Verbindungen. Das heißt, bei Privatjet gibt es wahrscheinlich ein ähnliches Konzept, einfach mit irgendwelchen Brokern oder so, die da einfach Flüge vermitteln, ne?
Genau, man muss dann eben immer unterscheiden zwischen Broker und Betreiber bzw. Anbieter. Ne? Also die Broker sind letztendlich nur die Makler, das sind sozusagen die Reisebüros aus der Linienzeit. Ja, also da kennt man das Reisebüro. Die sagen einem dann, ja, mit KLM wäre es noch ein bisschen günstiger. Und dann fliegen sie mal lieber KLM anstatt irgendwie Lufthansa. Und das würde auch ein Broker machen. Ne? Davon gibt es ja Tausende. Der sagt dir, okay, ich habe eine Maschine, die könnte an dem Tag für 10.000 fliegen. Und ich habe eine Maschine, die ist ein bisschen kleiner oder größer zu dem Preis. Ne? Und dann kannst du wählen, was du gerne hättest. Und oder du gehst direkt auf den Anbieter zu. Das gibt es natürlich auch. Ne? Also es gibt Anbieter, die erlauben es nicht. Die sagen, nein, bei uns kannst du nicht direkt buchen. Du musst über einen Broker gehen, weil wir keinen Bock haben, hier 1.000 Einzelkonten anzulegen als Kunden. Wir wollen lieber einen Broker und der vermittelt uns dann die Flüge und der macht auch die Bezahlung und all solche Sachen. Mit dem rechnen wir einmal im Monat ab und bums. Es gibt aber auch eben Anbieter, da kannst du dann eben direkt buchen und hast dann dein eigenes Kundenkonto.
Ja, für den Fall, dass ihr nachher die Möglichkeit habt, den Julian über Social Media zu kontaktieren, nutzt bitte nicht diese Folge, um den jetzt voll zu spammen. Wo kann ich fliegen? Danke. Wo ist günstig? Da hat der erstens keine Zeit für. Und zweitens ist es auch im Prinzip eine sehr, sehr frustrierende Kommunikation, wie ich mir vorstelle, weil dann jeder das grundsätzlich wissen will, wie es geht und nachher doch nicht bereit ist, das Geld auszugeben. Von daher macht das für keinen von den Betroffenen Sinn. Es geht jetzt eher nur darum, das Ganze einfach mal hier kurz einfach von jemandem zu hören, der das regelmäßig nutzt. Und trotzdem bitte ich da um Verständnis. Ich möchte nicht der Auslöser sein, dass der nachher sagt, Philipp, ich komme nie wieder zu dir auf eine Veranstaltung oder den Podcast. Was mich aber nochmal interessieren würde, weil tatsächlich ist ja so, ich bin ja jetzt schon x-mal Business geflogen und hatte jetzt gerade versucht, ein Upgrade auf First Class zu kriegen auf dem Rückflug von Los Angeles, weil ich dachte, ach, dann liegst du noch ein bisschen bequemer, dann sind diese 2 Tage, die ich mit diesen 9 Stunden Zeitdifferenz zu kämpfen habe, vielleicht nicht ganz so hart. Das sind ja alles Luxusprobleme, aber vom Prinzip her war das so der Ansatz. Jetzt ist es aber so, wenn du beispielsweise privat fliegst, hast du ja nicht nur einen anderen Komfortlevel, sondern du hast ja auch mehr Flexibilität, was die Flugzeiten angeht, aber vor allen Dingen auch eine kürzere Ein- und Auscheckzeit. Vielleicht losgelöst von mit welchem Anbieter, wenn man gar keine Werbung für irgendwen, aber gib mal ganz kurz einen Überblick, dass man sich das mal vorstellen kann, weil
Das
das
hat
ist
mit
ja
dem
doch für
Anbieter
jemanden
gar nichts zu
spannend.
tun. Die Check-in, also du meinst durch Sicherheitskontrolle und
Ja.
Gepäck aufgeben und bla, das hat mit dem Anbieter tatsächlich gar nichts zu tun. Das hat immer mit dem Flughafen zu tun. Du bist dann ja sozusagen Kunde beim Flughafen. Und es kommt dann immer darauf an, ist das ein internationaler Flughafen, ist das ein großer oder ein kleiner internationaler Flughafen oder ist es nur ein Regionalflughafen? Es gibt ja auch Regional, also ich sitze hier jetzt ja auch gerade in unserem Büro in Rothenburg und wir sitzen auf dem Rothenburger Flugplatz. Und hier gibt es so etwas nicht. Hier gibt es keine Check-ins, hier gibt es keine Sicherheitskontrollen und so weiter. Hier gibt es eine Landebahn, da landet der Flieger und da fährst du mit deinem Auto vor und steigst da ein. Und dann kannst du nach Amerika fliegen, wenn du willst.
Okay.
Ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wir haben eine zu kurze Bahn. Hier
Ja,
kannst du in
ja.
kleinen Maschinen landen und so weiter. Aber wenn du jetzt einen Vergleich, nehmen wir,
Köln.
wen nehmen wir mal? Nehmen wir mal Reichelsheim oder Egelsbach oder wie auch immer, die eine größere Bahn haben und trotzdem ein kleiner Privatflughafen sind sozusagen. Da hast du all diese Dinge nicht und du fliegst einfach los. Das heißt, deine Check-in-Zeit ist null und deinen Koffer lädst du einfach direkt in den Flugzeugkofferraum rein. Ne? Also da hast du dann auch keine Sicherheitsaspekte oder du kannst auch Waffen mitnehmen und so, ist alles also kein Problem.
Okay, gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, weil für diejenigen, die dich jetzt so eine halbe Stunde hier kennengelernt haben, die werden jetzt vielleicht denken, ich weiß gar nicht, wovon der Semmelrot redet. Aber was ich feststelle, und ich möchte einfach nur jetzt mal gucken, wie du darauf reagierst, wenn man dich aus der Distanz auf Social Media beobachtet, dann ist da hohe Aktivität, hohe Frequenz, was die Teilnahme von Events angeht, immer wieder auch, ich sag mal, die direkte Nähe zu irgendwelchen Alpha-Persönlichkeiten, Mann, Frau völlig außen vor. Du bist da viel unterwegs, du hast auch immer so klare, pointierte Aussagen, teilweise auch ein bisschen provokativ, teilweise dann auch manchmal so, dass man schmunzeln muss. Und irgendwie entsteht da so ein bisschen auch der Eindruck, ah, der Backhaus, und das wird man, wirft der ein oder andere mir ja vielleicht auch vor, weil ich glaube, Klarheit ist für manche Leute einfach erschreckend. Und dann gehen die auf Distanz und werten das als arrogant und sowas alles, obwohl das gar nicht der Fall ist. Einfach nur eine schöne Art zu leben, weil man einfach weiß, mit wem verbringe ich Zeit und mit wem wenn nicht. Aber irgendwie, ich hatte jetzt gerade auch vor ein paar Tagen mit Paul Mizar hat so einen Post geteilt auf LinkedIn, da sowas gelesen, so, ja, beschreib mal deinen Charakter, eher schwierig. Nee, geh mal ins Detail,
Das
habe
habe
ich
ich
doch gerade gesagt.
gepostet. Ja.
Ja, aber so, das heißt, irgendwie hat man von außen das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob der so überhaupt nahbar ist, aber ich habe dir das ja auch schon an anderer Stelle reflektiert. Also selbst hier meine Prokuristin und mein Prokurist, die ja auch auf einer Veranstaltung dich getreut haben, gesagt, er ist ja voll der super Typ. Ja, ich sage, ich finde ihn auch total nett. Der ist total bodenständig, mit dem kann man sich ganz normal unterhalten. Das ist ja manchmal auch in so einer Speakerrolle ein kleines Schutzschild, dass man sagt, ich kann ja auch nicht mit allen im Raum reden, weil nachher wollen alle mit dir reden. Manche Leute rauben aber mehr Zeit. Du bist auf der einen Seite da so voll nett und in der Außenwelt nimmt man das manchmal ein bisschen anders wahr? Ist das Zufall? Ist das Strategie? Ist das ungewollt und liegt im Auge der Betrachter? Was ist die Story dahinter?
Also grundsätzlich würde ich mich schon arrogant bezeichnen, aber liebevoll arrogant. Also meine Freunde und Bekannte, die haben jetzt gegen diese Arroganz, die finden das eigentlich ganz sympathisch, aber im Allgemeinen würde ich das immer unterschreiben. Und ich würde dann aber in zweiter Instanz sagen, es hat auch viel mit Strategie zu tun, 100% in Social Media. Das ist auf jeden Fall mal klar. In Social Media habe ich mir von Anfang an vorgenommen, nicht den Fehler zu machen, den alle anderen machen, nämlich diese Nahbarkeit, hey, wir sind alle Friends und komm mal mit deinen Problemen auf mich zu und laber mich mal 10 Stunden voll und so weiter. Und dann habe ich einfach gar kein Leben mehr, sondern lebe nur noch für meine scheiß Community. Da habe ich also gar keinen Bock drauf, weil 99% von der Community sind für mich nicht relevant und auch nicht interessant. Mit denen möchte ich keinen Kaffee trinken und so, weil deren Leben langweilig ist. Das sind langweilige Menschen, die haben nichts erreicht im Leben und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich Leute, mit denen habe ich Spaß, um mit dir oder mit anderen Zeit zu verbringen, weil da hat man Gemeinsamkeiten und da kann man voneinander was lernen und so weiter. Und man ist auf Augenhöhe. Und diese Leute, die kommen dann trotzdem. Also mit diesen Leuten habe ich immer Kontakt und da lernt man sich dann auch ein bisschen abseits der Geschichten kennen und so weiter. Aber im Allgemeinen muss ich schon sagen, muss ich das nicht unbedingt haben, dass jeder zu mir kommt und sagt, ich muss dir mal was erzählen, was mir letztens passiert ist. Sorry, das interessiert mich gar nicht. Und deswegen finde ich diese Darstellung in den sozialen Medien so gut, dass die Leute sagen, ah, ich glaube, da brauche ich bei dem Backhaus gar nicht ankommen. Ich glaube, das will der gar nicht hören. Da hat er recht. Und von daher, also die Strategie geht für mich sehr gut auf.
Ich war jetzt gerade am Wochenende mit ungefähr 40 Unternehmern aus meiner Community in Prag. Wir haben uns dann ein schönes Wochenende gemacht. Da geht es ja dann auch immer um Content und Spaß in Kombination. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Da freue ich mich morgens aufs gemeinsame Frühstück. Da freue ich mich auf den ganzen Tag zusammen. Da bin ich dann auch abends beim Abendessen noch dabei. Jetzt war in Prag Weihnachtsmarkt. Dann sind wir auch nochmal abends raus auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ich trinke ja keinen Glühwein, aber ich kann mich trotzdem dazustellen und mit den Leuten immer noch eine gute Zeit haben. Und dann bin ich auch wirklich offen und alle, die da sind, sind alle in Anführungsstrichen vorgefiltert. Das heißt, ich mag die da alle. Jeder kann mich jederzeit ansprechen. Jeder kann auch zwischendurch mich mal zur Seite nehmen und auch mal eine business-kritische Frage stellen, was dann auch tatsächlich häufig genutzt wird. Wenn ich dann aber wegfliege von dem Event und nach Hause komme, dann bin ich jetzt auch nicht der Erste, der 17 Freunde anruft und sagt, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich muss unbedingt heute Abend noch was erleben. So, ich freue mich, wenn ich da einfach zu Hause bin und idealerweise dann auch mit meinem Sohn noch Zeit verbringen kann. Und selbst wenn ich mit dem nur spazieren gehe um die Häuser abends oder mit der Taschenlampe durch den Wald, ist das für mich wunderschön. Manche sagen immer, ich würde privat so einsam leben. Aber sag ich, das ist einfach so diese Kontraste, die mir gefallen. Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Ich meine, wenn du um 23.30 Uhr, wie du zuvor gesagt hast, nach Hause kommst, wird da nicht mehr die große Community vorm Haus warten und dich in irgendwelche Aktivitäten verwickeln wollen, aber an anderen Tagen, wo du so viel berufliche Interaktion mit Menschen hast, bist du privat eher so auch mal zurückgezogen oder eher jeden Abend objück, wie man hier im Kölner Reich sagen würde?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich nehme nicht an irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas außerhalb des Business teil. Ich habe für mich am meisten Spaß daran, wenn ich auf irgendwelchen relevanten, und ja, das können auch mal, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, der liebe Steffen Gerlach, ein Immobilienentwickler aus Hamburg, der hat mal irgendwann angefangen, mich in seine Loge einzuladen in der Barclays Arena, wenn da Konzerte sind. Und ich war nie ein Konzertgänger. Ich habe immer gedacht, was soll ich da? Und dann bin ich aber mal hingegangen und dann waren da einfach viele andere Businessleute aus seiner Community und das Konzert war so ein Nebeneffekt. So, das lief da so, aber man macht eigentlich oben in der Loge die Tür zu, kann so ein bisschen ab und zu mal auf den Balkon gehen, wenn man es möchte, aber eigentlich ist man drin und isst Currywurst und unterhält sich mit anderen interessanten Leuten. Und das ist jetzt mal so ein semi-privater, aber meistens eigentlich eher business-orientierter Kontext. Sowas finde ich schon cool, aber sonst öffne ich nicht die Tür. Also nö, ich will also zu Hause, bin ich dann zu Hause und da will ich dann auch eigentlich mit niemandem was zu tun haben.
Ja, das sehe ich auch so nicht. Das ist auch ja einfach nur eine Entscheidung. Viele Leute versuchen da immer was rein zu interpretieren und so weiter. Dann sage ich immer, ja, ich habe doch genug Kommunikation. Ich kann das. Ich kann mich auch mit Leuten unterhalten. Aber was ich daraus als Vorteil ableite, und ich glaube, das kann man bei dir auch, wenn man dich so ein bisschen besser kennt, sehr schnell feststellen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, kann er sich auch darauf verlassen, dass es mich ernsthaft interessiert. Sonst würde ich sehr früh ein Signal geben, wahnsinnig spannende Geschichte, erzähl dir mal jemand anders und sieh mal zu, dass du mir jetzt hier aus der Sicht verschwindest, weil ich einfach glaube, dass das für mich nicht relevant ist. Das heißt, ich führe keine oberflächlichen Gespräche. Ich mache auch mal Klamauk, also ne, albern mit Leuten rum, aber dann mit Leuten, die ich mag. Das heißt, ich sage den Leuten immer, wenn ich mich mit dir unterhalte, kannst du davon ausgehen, ich mag dich. Und wenn ich dich ärgere, mag ich dich meistens sogar noch ein bisschen mehr. Gerade wenn ich dich so ein bisschen pushe, weil ich immer denke, du stehst dir selber im Weg. Das ist ja manchmal der Fall. Aber das finde ich tatsächlich auch sympathisch. Manche finden das kritisch. Aber du kennst ja auch die Speakerwelt da und diese ganze Erfolgswelt. Da wird ja auch viel geheuchelt und viel der Eindruck vermittelt. Ich mag euch alle, aber letztlich ist man nur am Business interessiert. Und ich finde, das passt nicht zu mir. Also, das ist nichts für mich. Ich lege sehr viel Wert auf Authentizität und dass Leute mich einordnen können. Mir ist auch lieber, einer mag mich nicht, als dass mich jemand unter falschen Voraussetzungen mag. Und ich glaube, das deckt sich ziemlich mit dem, wie ich dich so erlebe.
Volle Pulle. Nochmal so zu dem Thema Unterhaltung und alleine sein und so weiter und so fort. Also, ich mag es auch sehr. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dir treffen würde. Und du sagst, Mensch, du, ich bin in Hamburg, ich habe auch ein bisschen Zeit und so weiter, wollen wir nicht mal Mittagessen gehen, dann würde ich dich zu uns in den Club einladen. Das ist ein privater Unternehmerclub in den St. Pauli Landungsbrücken, oben in diesen historischen Gemächern sozusagen. Mhm. Und da kommt keiner rein. Und dann gehe ich mit dir in unser Separé, das ist der President's Room. Da sind genau zwei Stühle und ein Tisch drinne. und unsere ganzen ehemaligen Präsidenten, die dann an der Wand hängen. Und dann machen wir die Tür zu und dann können wir beide uns unterhalten. Und dann kommt zwischendurch mal das Essen rein und zwischendurch mal die Getränke rein und so weiter. Aber wir haben einfach keine Kakophonie um uns herum von irgendwelchen Krankenschwestern, die sich darüber unterhalten, dass sie jetzt einen neuen Freund haben und so weiter. Und jetzt auch sexuell relativ offen an die ganze Sache rangehen. Und also man hört ja da Sachen, da denke ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass die das jetzt hörbar für andere Menschen erzählt. Ist ja, weil ich war letztens an einem Flughafen und da bin ich an so einem Gespräch vorbeigelaufen und habe gedacht, ist doch nicht euer Ernst. Aber ja, also ich mag das sehr, auch wirklich meine Ruhe zu haben. Wenn ich alleine bin, sowieso, aber auch wenn ich mich mit jemandem treffe, dann möchte ich da wenig Ablenkung haben.
So, jetzt kommen wir mal shiftmäßig, weil Ablenkung ist ein tolles Wort, dazu, dass sich viele auf ihrem Business einfach oder in ihrem Business nicht wirklich weiterentwickeln, weil sie sich permanent ablenken lassen. Die gehen nicht wie du oder ich strategisch auf ein Event, um da Akquise zu machen, um da Marketing zu machen, um da entsprechend Kontakte zu knüpfen, die ja auch vielleicht Türen öffnen können, sondern die gehen da einfach hin, weil es im Büro langweilig ist. Und du hast ja mehrere Bücher geschrieben und hast ja dazu auch schon x-mal referiert. Jetzt gerade für diejenigen, die jetzt so noch keine fachlichen Kontakte mit dir hatten, sondern dich jetzt nur so aus dieser, ich weiß nicht, Beauty-Welt oder also da von den Reichen und Schönen und so weiter kennen. Wenn du jetzt mal so mit deiner ganzen Erfahrung, deinen ganzen Gesprächen runterbrichst, was sind so Erfolgskriterien von Unternehmern und Unternehmerinnen und woran scheitern die meisten, basierend auf den Erfahrungen, die du so gesammelt hast?
Du hast das schon eingeleitet. Also die, die ich kennengelernt habe, die wirklich im Olymp angekommen sind, Platz 1, Number One, die haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das finde ich immer sympathisch, wenn man weiß, was man wirklich toll findet, was einem Energie gibt, und nicht nur raubt, dass man das zum Lebensinhalt macht. So, das machen, also das ist schon schwierig, ja. Das machen vielleicht 10, 20% der Menschen. Die anderen sind durch Zufall in ihrem Beruf. Und von diesen 10, 20% muss man aber jetzt auch nochmal sagen, dass davon wieder nur ein Bruchteil überhaupt eine Entscheidung trifft. Eine Entscheidung, das wirklich knallhart durchzuziehen. Und auch gegen Widerstände und auch auf Kosten von Dingen. Also das heißt, wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich mich ja auch gegen anderes entscheiden. Also wenn ich mich dafür entscheide, jetzt, weiß ich, der Marktführer in XY zu werden, dann weiß ich, ich kann nicht mehr auf jeden Kindergeburtstag, nicht mehr auf alle Omas Geburtstag, nicht mehr auf jedes Weihnachtsfest und so. Das geht dann einfach nicht, weil du andere Prioritäten hast. Und diese Entscheidungen, diese klaren Entscheidungen, die treffen dann halt sehr wenige. Und auch, du sagtest vorhin hier, abends Halligalli machen und so weiter und so fort. Zumindest für eine gewisse Zeit lang geht das natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwie deine Firma groß machen willst oder sowas. Muss auch keine Firma sein, kann auch eine Karriere sein. Kann auch sein, dass du ein Sänger werden willst oder ein berühmter Maler oder Künstler oder so. Da kannst du nicht sagen, 9 to 5, aber dann ist aber auch Schluss, sondern da ziehst du dann halt durch. Und du willst ja auch der Konkurrenz ein bisschen voraus sein. Du musst ja sogar der Konkurrenz ein bisschen voraus sein, weil sonst hast du ja keine Chance. Und von daher diese Entscheidung, da waren die Leute mutig, die ganz nach oben gekommen sind. Also all diese Leute hier, die wir auf unseren Magazinen und so weiter haben, die sind da nicht, weil sie sagen 9 to 5 und dann ist aber auch gut, ne? Sondern das sind Leute, die leben das und die lieben das und die haben aber auch eine klare Entscheidung dafür getroffen. Und da sind auch Freundschaften dran zerbrochen, logischerweise. Du und ich haben alle Freundschaften gehabt mal, die das nicht miterleben wollten oder die da nicht mitgehen wollten sozusagen oder die da kein Verständnis aufbringen wollten. Und das ist auch in Ordnung. Und manchmal ist es auch gut, wenn man zu weit auseinander ist, dass man dann, weil da ist keine Augenhöhe mehr da. Also wenn du da ganz da oben bist und jemand anders kratzt da unten irgendwo am Existenzminimum und beklagt sich jeden Tag darüber, es ist ja keine Schande, mal pleite zu sein. Aber es ist ja eine Schande, sich darüber zu beschweren, dass alle anderen Schuld haben oder wie auch immer. Dann kannst du da auch nichts mehr machen. Auf welcher Ebene willst du dich da treffen? Und nee, von daher, das sind zwei ganz elementare. Da gibt es natürlich noch andere Punkte wie Mut und so weiter. Also, dass man auch sich erlaubt zu scheitern und da auch zu steht und trotzdem weitermacht, also wieder aufsteht und so weiter. Das gehört natürlich auch alles dazu.
Wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das abschließend bewerten kann, aber so auf deinen persönlichen Eindruck gestützt, bewertest, welche Rolle eine Partnerschaft spielt für den eigenen Erfolg. Wie würdest du die Rolle der Partnerin, Partner, also jetzt auf der persönlichen Ebene und auch vielleicht auf der geschäftlichen Ebene, wenn du mit einem Geschäftsführer, Kollegen, Geschäftsführerin, Kollegen unterwegs bist, an der Sache rangehst? Du hast ja unheimlich viel Kontakt auch zu Leuten, die ja auch im Hintergrund einfach mehr als eine also Personen haben, die da aktiv sind und so weiter. Was hast du da beobachtet? Was kann man daraus vielleicht für Rückschlüsse ableiten?
Also in der privaten Beziehung, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Also das spielt, glaube ich, keine so große Rolle, kann sicherlich einen Unterschied machen, aber ich glaube, viele sehr erfolgreiche Menschen sind zwei, dreimal verheiratet gewesen. Das ist halt so, weil sie die richtige noch nicht gefunden haben. Und auf geschäftlicher Basis, das ist eine harte Nummer, das ist schwer. Ich war nämlich nie ein Fan von geschäftlichen Partnerschaften in Form von Gesellschaftern. Ja, also klar, dass man mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss und so, das ist klar. Da findet man dann so die Leute, mit denen man gut zusammen, das ist ein Try and Error, ne? Da muss man ein bisschen ausprobieren. Bei Mitarbeitern genauso, ist ein relatives Glücksspiel. Man kann sicherlich ein paar Parameter, aber man kann sich auch gut verkaufen. Also es gibt schon Leute, die sind da gut drauf trainiert zu lügen im Bewerbungsgespräch. Aber bei Gesellschaften, ich war da nie ein Fan von. Ich habe das niemals forciert. Ich habe nie einen Investoren reingelassen. Ich habe nie einen Gesellschafter reingelassen oder sowas. Ich habe es mal einmal gemacht und war heilfroh, dass es nachher gut auseinander ging, weil ich von vornherein darauf bestanden habe, dass wir einen extrem detaillierten Vertrag haben. Also so nach dem Motto, hey, wir beide wissen, das wird eines Tages auseinandergehen, weil keine geschäftliche Partnerschaft ist für die Ewigkeit. Wir legen jetzt fest, was passiert, wenn wir an diesem Punkt sind. Wer was wie Mediation da la 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 und Aufteilung der Anteile und so weiter und so fort. Das muss alles 100% geklärt sein. Genau wie in der Ehe, ja, da braucht man einen Vertrag, da muss jeder wissen, woran er ist und dann kann das auch gut über die Bühne gehen. Und so, aber sonst immer schwierig.
Ja, ich habe das ja auch schon in unzähligen Podcast-Folgen und Vorträgen und anderen, ich sag mal, Äußerungen schriftlicher Natur oder was auch immer thematisiert. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man, egal was man für eine Präferenz hat, alles alleine zu machen oder in einer Partnerschaft zu starten. Ich sehe für beides Vor- und für beides Nachteile. Aber ich glaube, man sollte immer beim Start kurz drüber nachdenken, was ist, wenn es zu Ende ist? Wie geht es dann weiter? Damit man beispielsweise, und das ist ein Klassiker, mit dem ich häufiger konfrontiert bin, da kommt jemand zu mir und sagt, hör zu, ich würde gerne meine Firma weiterentwickeln, aber mein Geschäftspartner, meine Geschäftspartnerin hat sich im Laufe der Jahre verändert. Deren Lebensmittelpunkt hat sich vielleicht verschoben. Die ist jetzt Mama geworden, Papa geworden oder möchte einfach vielleicht auch aufgrund eines gesundheitlichen Rückschlags nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, wir bringen nicht mehr den gleichen Einsatz, müssen natürlich jetzt auch mal drüber nachdenken, ob dann die Erträge nicht auch anders verteilt werden müssten. Und deshalb läuft das Ganze auf Trennung hinaus. Und wenn man in so einer Situation, weil man das vorher nie durchdacht hat, plötzlich nur mal so eine simple Sache machen möchte, wie den Firmenwert ermitteln, dann merkt man plötzlich, das ist gar nicht mehr so simpel, weil jeder sieht das aus einem komplett anderen Gesichtspunkt. Wenn man das aber beim Start schon definiert und einfach sagt, zum Zeitpunkt X wird der Firmenwert wie folgt nach dieser Formel ermittelt, dann sind da beide völlig emotionslos, weil ja alle an die Zukunft denken, bereit, eine Formel zu definieren und haben dann später einfach einen Handlungsplan in der Schublade liegen, der diese emotionale Eskalation vermeidet. Weil ich glaube, das ist sowieso das größte Desaster im Leben, wenn so eine geschäftliche oder persönliche Beziehung zerbricht und dann die Emotionen ins Spiel kommen, weil dann wird es irrational, dann geht es vielleicht um Ego und den Wunsch, jemand anders vielleicht noch einen mitzugeben oder gegebenenfalls sogar zu zerstören. Und dann sind ja manche Leute so extrem, dass sie sich sogar selber lieber mit zerstören, als dass im Prinzip der andere überleben würde. Und dann machst du da einfach was kaputt, was du jahrelang aufgebaut hast. Deshalb super, dass Julian das auch nochmal angesprochen hat. Immer beim Start darüber nachdenken, welche Szenarien sind denkbar. Und auch wenn du nicht alle bedenkst, das Szenario, wir könnten eventuell an den Punkt kommen, dass wir das so nicht fortführen wollen, das ist ja irgendwie naheliegend, dafür schon mal irgendwie einen Maßnahmenplan entwickeln.
Und jeder, der schon mal mindestens zwei Bücher gelesen hat, weiß, es wird zu Ende gehen. Es wird zu Ende gehen. Es gibt auf der Welt 3, 4 Beispiele. Ja, die haben es bis zum Munger und Buffett oder wie auch immer.
Ja, ja, genau, da habe ich auch schon dran gedacht.
Sowas gibt es, aber dieses Exit. Beispiel wirst du nicht sein. Du wirst der wie 99% der anderen sein. Die werden sich irgendwann, das kann nach 5 Jahren sein, das kann auch nach 20 Jahren sein, sich trennen. Und genau wie du gesagt hast, also der Lebensmittelpunkt, eine andere Partnerin, dann sagt die, lass uns nach Brasilien ziehen und ein Camp für Alleinerziehende eröffnen und was weiß ich denn was alles. Und das muss man bedenken, genau. Auch wer dein Geschäftspartner stirbt, was passiert? Seine Anteile werden vererbt an jemanden, den du gar nicht kennst. Was darf der dann? Darf der dieselben Entscheidungen und Einflüsse auf dein Unternehmen haben per Gesellschafteranteil? Auch das sind Fragen, die muss man doch klären.
Jetzt reden wir gerade über Regeln und ich nutze das einfach, um einen Sprung zu einem anderen Thema zu machen. Du hast ein Buch geschrieben, Bullshit Rules. Das heißt, wir haben gerade über die Sinnhaftigkeit von Regeln gesprochen. Du hast ein sehr amüsantes Buch geschrieben, Bullshit Rules, wo du auch einfach mal Regeln hinterfragst und einfach auch mal darstellst, dass bestimmte Sachen, denen wir vielleicht auch durch anerzogene Rahmenbedingungen folgen, dass die totaler Quatsch sind. Gib doch mal ein paar Einblicke. So was sind so klassische Bullshit Rules, wo du sagst, das macht gar keinen Sinn, diesem Konzept weiter zu folgen?
Ja, die schlimmste Bullshit-Rule ist zum Beispiel abwarten und Tee trinken. Das war die Lieblingsregel von Angela Merkel. Die hat sich also immer nur angeguckt, wie die Welt so funktioniert und hat dann irgendwie überlegt, ja, machen wir da mit oder machen wir da nicht mit und so weiter und war immer zu spät. Meistens hat sie gar nichts gemacht, aber wir waren immer zu spät und so sind auch viele Menschen drauf. Man hört das irgendwann so im Lebenslauf von wegen abwarten und Tee trinken, mal entspannt, ruhig bleiben und so weiter. Aber gerade im geschäftlichen Kontext bringt gar nichts. Also die Welt an sich vorbeiziehen lassen und dann irgendwann später zu sagen, ja, ich glaube, ich mache da auch mal mit, dann machst du gar nicht mehr mit. Also der Zug ist abgefahren. Und wir leben heute in einer Zeit, wo du nicht mehr nur mit deinem Nachbarn aus Stuttgart konkurrierst, sondern du konkurrierst halt mit Menschen in China und in Toronto, weil die Welt ein globales Dorf geworden ist. Und nicht nur, dass es noch viel, viel mehr Menschen gibt, also du hast noch viel mehr Konkurrenten als früher, sondern du hast eben auch noch diese verschiedenen Länder, die natürlich auch unterschiedliche Wettbewerbsvorteile haben und so weiter. Also wenn du heute eine Textilfertigungsfabrik bist in Stuttgart, ich finde es mutig. Also toll, wenn man sowas schafft, aber das ist, da gibt es auch Bangladesch und Co., die das also auch sehr schnell und günstig können, ne? Und von daher abwarten und Tee trinken ist nie eine gute Losung. Man muss immer zumindest den Fuß in die Tür kriegen. Also ich bin auch kein schneller Mensch, überhaupt nicht. Ja, also ich bin gemütlich und behäbig und so weiter. Aber trotzdem versuche ich, wenn sich irgendwas verändert, zu schauen, okay, wie können wir dabei sein? Was müssen wir beachten? Was werden unsere Konkurrenten tun? Was müssten wir darauf reagieren und so weiter? Also man muss schon im Spiel bleiben. Das ist eine dumme Regel und es gibt noch vieles anderes. Rede nur, wenn du gefragt wirst und so weiter. Also leider, gerade Mädchen wird das oft auch in der Kindheit so mitgegeben, von wegen lieber still, lieber zurückhaltend, ja, nicht so aufdringlich, ja, nicht, wenn du einen Raum betrittst, muss nicht gleich jeder wissen, dass du im Raum bist. Doch, genau das ist es. Also man muss sich schon Gehör verschaffen, man muss eine Marke aus sich machen. Die Leute sollen wissen, wer da kommt und was man mit dem anfangen kann oder mit der. Und das sind alles so Lebensregeln, die hat man uns so mitgegeben. Geld macht nicht glücklich, bla bla bla. Also Armut macht aber auch nicht glücklich. Also das ist auch kein gutes Argument. Von daher, man muss da schon viele Regeln, 50 sind sogar, hinterfragen.
Ja, dazu zwei Anmerkungen. Also ich kann mich extrem schnell entscheiden. Wir haben das jetzt gerade wieder gemerkt. Wir haben neues Personal eingestellt und die Kollegin kam dann also innerhalb von wenigen Tagen direkt zu meiner Prokuristin und sagte, das ist ja unglaublich, was ihr hier für eine Dynamik in der Firma habt. Und er sagte, ja, so ist der Philipp. Im Prinzip brauchst du dir nur was fragen, der lässt sich das Kopf kurz durch den Kopf gehen, trifft sofort eine Entscheidung. Ich behaupte auch nicht, dass die immer brillant sind und dass die immer direkt auch fehlerfrei sind. Aber ich bin immer der Meinung, lieber in Bewegung bleiben, als erstmal irgendwo an der Seitenlinie parken und alles beobachten, weil das einfach die schlechteste Option ist. Und für diejenigen, die jetzt hier vielleicht überlegen, wie kann man das machen? Ich habe da einen ganz einfachen Mechanismus. Und zwar, ich denke immer, es gibt für jede Entscheidung drei mögliche Ausgänge. Das heißt, das bestmögliche Ergebnis, ich treffe eine Entscheidung, bestmöglich kommt das und das bei raus, bin ich ja automatisch happy, wenn mir das Ergebnis gefällt, kann ich also machen. Die zweite Option ist, ich kriege genau das, was ich 100% erwarte, was man nahezu vorausberechnen kann in einer gewissen Art und Weise. Wenn das für mich akzeptabel ist, können wir es auch machen. Die dritte Sache ist einfach, was ist das maximale Risiko, wenn ich mich irre in meiner Entscheidung? Und dann versuche ich das einfach nur finanziell zu bewerten, um mir die Frage zu beantworten, wäre ich bereit, das Geld aufzubringen oder anders kann ich mir das leisten. Und dann wissen wir ja immer, dass die Extreme selten eintreffen. Das heißt, du wirst meistens nicht das Top-Ergebnis des Machbaren erreichen. Du wirst selten in der totalen Katastrophe enden. Wenn es irgendwo dazwischen ist, habe ich für mich schon geklärt, werde ich wahrscheinlich finanziell in der Lage sein, das einfach mit Geld zu kompensieren, was eventuell nicht ganz gut geklappt hat. Und dann ziehen wir das durch. Und für diejenigen, die mir jetzt ja schon länger folgen, wir haben ja zum Beispiel 2024 irgendwann einfach entschieden, wir machen unsere Roadshow-Events nicht mehr nur in Köln, weil das im Prinzip Heimatstadt war, sondern wir gehen einfach durch ganz Deutschland. Und meine Kollegin hat gesagt, sollen wir mal so ein Test-Event machen in irgendeiner Stadt, Hamburg, München, Stuttgart, Würzburg. Ich habe gesagt, wunderbar, lass uns die Liste direkt länger machen. Wir testen das direkt in 8 Städten. Und dann sagt sie, Philipp, sollen wir nicht erstmal einen Testballon starten? Ich sage, wieso? Wir lernen doch mit jedem Event was dazu und haben immer, bis das nächste Event stattfindet, wieder 3-4 Wochen Vorlauf, um den Kurs zu korrigieren. Und am Ende war das so erfolgreich, dass wir dann so ruckzuck gesagt haben, wir machen das 2025 wieder und für 2026 stehen die gleichen Termine. Und die Botschaft ist jetzt nicht, der Semmerhut hat da so tolle Events an den Start gebracht, sondern die Botschaft ist, ich wusste es anfangs auch nicht, ob es funktioniert, aber ich hätte nie rausgefunden, ob es funktioniert, wenn ich stundenlang noch irgendwelche Versuche unternommen hätte, die Chancen zu berechnen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also wenn man, wie du es beschrieben hast, sich einen Augenblick Zeit nimmt, vielleicht nochmal mit jemandem Rücksprache hält, insbesondere wenn man Zugang zu Leuten hat, die die Qualität der Entscheidung verbessern können, dann ist das ja schlau, davon Gebrauch zu machen. Aber die Realität ist ja, ein großer Teil sagt, klassischer Fall im Verkaufsgespräch, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, aber da wird ja keine Aktivität mit verbunden. Das heißt, am Ende des Tages versuchen die einfach nur, die Entscheidung auszusitzen und das ist immer dumm. Und die andere Sache, die du gesagt hast hier, stell dich, da mach dich nicht so wichtig. Meine Mutter hat auch immer gesagt, Philipp, es geht nicht immer nur um dich. Du kannst nicht immer das Gespräch dominieren. Dann habe ich das einmal Weihnachten wirklich knallhart durchgezogen. Ich habe nur noch geantwortet, wenn man mich was gefragt hat. Und Mama hat hinterher gesagt, hör mal, das war das schlechteste Weihnachten, was wir je hatten. Du warst so wenig kommunikativ. Da war überhaupt keine Stimmung im Raum. Ja, ich sag, weil viele Menschen müssen halt animiert werden. Die kommen nicht von sich aus in die Situation, das da ans Laufen zu bringen. Und ich bin ja auch immer der Meinung, wenn einer viel redet und das ja dauerhaft stattfindet und die Leute ja nicht weglaufen, ist das ja irgendwo auch ein Hinweis darauf, dass die anderen ganz gerne zuhören. Weil als du beispielsweise auf meiner Veranstaltung gesprochen hast, war es ja auch mucksmäuschenstill im Raum. Da hat ja keiner gedacht, boah, ist der Backhaus jetzt hier? Den habe ich gar nicht gebucht. Ich war da beim Semmelrot eingeplant. Jetzt stiehlt er uns hier die Zeit. Sondern die kamen ja nachher noch alle, sagen, lass uns Foto machen, kann ich noch dein Buch signiert haben und so weiter. Und insofern glaube ich wirklich, man muss die Regeln hinterfragen und immer auch auf den eigenen Lebensweg anpassen, weil bei manchen ist vielleicht besser, die sagen einfach nichts, weil das von vorne bis hinten Quatsch ist. Oder eben auch vielleicht, weiß ich nicht, heute gibt es auch immer mal wieder den einen, den man so trifft, wo man denkt, das ist mir zu rassistisch, das ist nicht mein Vokabular, damit möchte ich nichts zu tun haben. Dann ist es vielleicht besser, der ist mal still. Aber bei manchen anderen ist vielleicht auch besser, die übernehmen mal das Gespräch, dann ist es nicht so eine Zeitverschwendung für den Rest im Raum. Und manche sind ja auch ganz dankbar, wenn sie einfach was lernen können, weil sie irgendwo zuhören, weil sie denken, da hat einer irgendwie einen Plan. So, das heißt also, da finde ich sehr viele Parallelen. Du hast ja noch zahlreiche andere Bücher geschrieben. Wenn jetzt jemand denkt so, boah, hier den Julian, den muss ich mir mal genauer angucken. Gut, Erfolgmagazin ist halt eine Sache, aber da geht es ja auch viel um andere Personen. Da geht es ja auch viel um einfach verschiedene Stories.
Nur und so um andere Personen, da geht es gar nicht um mich.
Ja, gut, aber du bist ja Herausgeber, irgendwo reflektiert das ja dann schon auf dich und dann stellt sich jemand die Frage, wie hat der es wieder geschafft, da jemanden zu interviewen, weil ich sag mal, jeder kennt die Geissens, aber nicht jeder trifft sich mit den Geissens, das sind ja dann doch schon Unterschiede zwischen dir und denen, die das jetzt hören. Wenn jetzt jemand sagt, hör mal, der Junior hat irgendwie auch einen schlauen Eindruck gemacht, ich will mal ein Buch von dem lesen und nicht einfach eine Unterhaltung haben, sondern vielleicht auch wissenstechnisch Fortschritte erzielen, was würdest du empfehlen, was wäre ein gutes Buch, um dich mal kennenzulernen?
Das ist meiner Meinung nach Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Das ist mein bestes Buch. Ist nicht das beliebteste, aber ist mein bestes. Das kriege ich auch bei den Leserzuschriften immer so bestätigt, dass es halt sehr, sehr inhaltsstark ist, weil es ein Thema ist, womit die Menschen sich in ihrem Leben eigentlich nie beschäftigt haben. Weil auch das ist ja ein blöder Glaubenssatz, ne? Sei nicht so egoistisch. Und uns wird abtrainiert, unseren eigenen Weg zu gehen und unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Uns wird immer antrainiert, anderen den Vortritt zu lassen und anderen zu helfen und so weiter und so fort. Ich habe nichts dagegen, anderen zu helfen. Aber ich habe, also mir ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. Erst ich stark, dann ich anderen helfen. Das ist meine Reihenfolge. Und andere versuchen es halt andersrum und das ist natürlich völliger Quark. Also erst irgendwie den Marathon zu laufen und dann zu trinken und dann zu essen, ist irgendwie auch unsinnig. Man muss also den Körper genauso wie das Ego und den Charakter und so weiter nähren, damit er auch helfen kann. Und diese Erkenntnis, die fehlt ganz, ganz vielen, weil sie dem Thema halt komplett was Negatives zuschreiben und sagen, Egoismus ist immer böse. Das stimmt überhaupt nicht. Also Ego bedeutet ich auf Latein und wenn ich mich nicht irgendwie auf dem Schirm habe, ja, also was will ich dann im Leben erreichen, ne? Unser Ego ist ein sehr, sehr großer Antrieb, wenn nicht der größte Antrieb in unserem Leben. Und wenn wir das nicht verstehen, wer wir eigentlich sind, was wir wollen und so weiter, dann hat das alles keinen Sinn.
Ja, pass auf, das ist ja fast schon ein gutes Schlusswort, aber wir wollen noch mal einmal da einsteigen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich da in den Fokus stellen und so weiter, das unterstütze ich ja absolut. Ich meine, das wird dir sogar in jedem Sicherheitsbelehrungscheck bei der Fliegerei mitgeteilt. Nicht erst im Flieger allen anderen eine Maske aufsetzen, weil dann könnte es sein, dass du selber nicht mehr genug Luft zum Atmen hast, sondern selbst wenn du ein Kleinkind dabei hast, erstmal selber Überlebensfähigkeit sicherstellen und dann nach allen anderen schauen, weil das tendenziell dazu für sorgt, dass es unterm Strich allen da draußen besser geht. Jetzt ist das, was du da an Klarheit hast, ja im Prinzip und auch dieses, ich teile meine Meinung unabhängig davon, was die anderen davon denken, weil ich einfach authentisch bin. Denken wir mal an diese kritischen Interviews, wenn sie dich da immer mal wieder ins Fernsehen holen und dann sagen, hier, die machen da ja hier mit ihren ganzen Privatjetflügen und so weiter das Klima kaputt und denken sie gar nicht an die nächste Generation und du dann so sinngemäß sagst, das ist mir im Prinzip scheißegal. Es geht jetzt erstmal darum, dass ich da schnell ans Ziel komme. Aber du spielst diese Strategie ja auch auf Social Media und du hast dazu ein paar Einblicke auf der Veranstaltung in Hamburg gegeben und die Leute waren also nachher absolut fasziniert von dieser pragmatischen Herangehensweise, wo du einfach gesagt hast, ich teile das einfach. Und wie würdest du das jetzt nochmal für die, die nicht dabei waren, vielleicht hier kurz zusammenfassen? Was ist so deine Grundempfehlung für Leute, die Sichtbarkeit anstreben, sich aber nicht verstellen wollen, Angst vor Gegenwind spüren und du denkst, es ist scheißegal? Was wäre so deine Leitlinie?
Ja, mit dem Gegenwind muss man sich einfach arrangieren. Man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, wie beeinflusst mich dieser Gegenwind? Also verändert das wirklich dein Leben zum Negativen? Das tut es in der Regel tatsächlich nicht. Das Einzige, was es bewirken kann, ist natürlich, dass es dich psychisch irgendwie nach unten zieht. Und da ist meine Empfehlung anders als deine. Ich weiß, du gehst da sehr offensiv ran an dieses Thema Gegenwind und unterhältst dich sozusagen auch mit den Kritikern. Das mache ich gar nicht. Also ich lese weder Kommentare noch antworte ich auf Kommentare. Ich habe jetzt gerade ein Posting gemacht, da habe ich 900 Kommentare drauf. Ich habe keinen einzigen davon gelesen, weil es mich gar nicht interessiert. Mich hat nur interessiert, dass das Ding irgendwie 200.000 Views erreicht hat. Und mehr ist für mich gar nicht relevant. Und das ist auch Jugendlichen würde ich auf jeden Fall diese Empfehlung geben, niemals den geistigen Unrat anderer Menschen zu lesen, weil das bringt dich im Leben gar kein Stück weiter. Wenn dir jetzt jemand auf Augenhöhe beim Mittagessen oder wie auch immer sagt, Mensch, du weißt du, was mir aufgefallen ist? Vielleicht denkst du da mal drüber nach. Okay, kann ich drüber nachdenken, wenn ich Lust habe. Aber irgendwas, was jemand im Internet schreibt, das ist für mich keine Lebensleitlinie, sondern da steht für mich der Effekt im Vordergrund, nämlich wieder ein bisschen Bühne geschaffen zu haben. Und das sollten die Leute dann auch so sehen. Also ja, wenn du eine Meinung hast, dann kommuniziere die ruhig. Und mach das auch öfter, als du denkst. Also geh den Leuten ruhig ein bisschen auf die Nerven sozusagen. Aber du musst dich dann nicht mit dem Rattenschwanz da beschäftigen oder wie auch immer. Sondern du kannst einfach mal gucken nach einem Monat, was passiert. Und in der Regel wird mehr Positives als Negatives passieren. Es werden mehr Leute auf dich zukommen, die mit dir Geschäfte machen wollen, weil die sagen, Mensch, jemand mit so einer klaren Haltung, das finde ich toll, da möchte ich gerne Geschäfte mitmachen, da weiß ich, woran ich bin, etc. Das ist ein Effekt, den man davon erzielt.
Ja, also da musste ich eben doch auch wieder sehr lachen, weil ich tatsächlich glaube, das ist so. Du musst einfach auch sagen, wenn du authentisch bleibst, ist es super einfach vor allem noch. Dann sagst du einfach, das ist mein Statement. Dann muss ich auch gar nicht verfolgen, was die anderen davon sagen, weil ich gar nicht die Tendenz habe, dieses Statement zu verändern. Ich habe mir das vorher wohl überlegt. Das drückt vielleicht auch in meinem Fall jetzt 46 Jahre Lebenserfahrung aus. Und es mag sein, dass du andere Erfahrungen gemacht hast. Dadurch ergibt sich aber nicht die Konsequenz, dass meine Erfahrung falsch ist. Sie ist einfach nur anders und eventuell nicht deckungsgleich. Und wenn man diese, ich würde es mal nennen, mentale Reife erreicht hat, wird man auch entspannter. Dann ist man auch gerade in dieser exponierten Position als Redner auf der Bühne entspannter, weil man denkt, es muss nicht jedem gefallen. Alles, was ich hier teile, ist ein Angebot, sich mit Gedanken, die aus meinem Kopf entstanden sind, zu beschäftigen. Das kann jemand ablehnen, das kann jemand nutzen und es kann auch jemand einfach nutzen, um daraus andere Rückschlüsse zu ziehen und vielleicht dann auch andere Aktivitäten abzuleiten. Aber wir haben immer in Deutschland diesen Anspruch, wir wollen immer Recht haben. Aber ich glaube, es gibt manchmal auch einfach mehrere Ansatzpunkte und Vorgehensweisen. Und für mich ist immer nur entscheidend, klingt das stimmig, was jemand erzählt? Und wenn das stimmig ist, höre ich mir das auch ganz gerne mal an, selbst wenn ich an verschiedenen Stellen andere Bewertungen einfließen lassen würde. Das ist dann nicht automatisch Quatsch, sondern manchmal denke ich, gut, vielleicht lerne ich auch was dabei. Für mich ist es aber ganz schwierig, wenn ich jemanden folgen muss, der gefühlt heute einen anderen Standpunkt vertritt als vor 4 Wochen, wo ich dann hinterher denke, ach nee, komm, das ist so ein Trendsurfer, der versucht auch nirgendwo anzuecken und mit solchen Leuten würde ich mich dann auch niemals treffen, weil ich ja gar nicht weiß. Heute wirkt der so, als wenn er mich nett findet und nächste Woche fällt er mir dann in den Rücken, weil er irgendwie gar nicht authentisch ist. Und deshalb glaube ich, ist das auch der vorteilhafte Teil einer klaren Strategie. Du selektierst die Leute besser, mit denen du dich umgibst und die sich auch mit dir umgeben wollen. Und das, glaube ich, ist auch zum Abschluss von mir, bevor ich dir das letzte Wort für diese Folge überlasse, so die Erfahrung, wenn du mehr Klarheit kommunizierst und feste Standpunkte vertrittst, fällt es Menschen am Markt, die Aufträge zu vergeben haben, leichter, also dir den Auftrag zu geben oder nicht. Weil die dann auch sagen, da weiß ich, was ich kriege, da weiß ich, was ich einkaufe, da kaufe ich mir keine Überraschungspakete ein, was nur beim Zauberer vielleicht faszinierend wäre. Bei allen anderen geht es um die Planbarkeit von Ergebnissen. Und wenn man die nicht abschätzen kann, dann investieren die Leute lieber in jemand anders. Und deshalb glaube ich, ist Klarheit einfach auch ein Business Booster, der dazu führt, dass sich mehr Leute öfter mit dir beschäftigen und dann auch eine höhere Tendenz haben, dich immer wieder zu konsultieren, weil sie einfach sagen, ja, der hat seine Ecken und Kanten, aber der liefert auch jedes Mal kontinuierlich bestimmte Ergebnisse und ich kaufe den für Ergebnisse. Der ganze Rest drumherum, den kann ich entweder kompensieren, ignorieren oder einfach akzeptieren. Und von daher glaube ich, Klarheit ist der Weg, um auch erfolgreich werden zu können, weil man dann auch einfach mehr Leute findet, die den Weg mit einem gemeinsam gehen wollen und niemand wird alleine erfolgreich. Jetzt ist es so, in der Folge oder in jeder Folge, wo ich ein Interview mache, mein Gast bekommt unkommentiert von mir letztlich das Abschlusswort oder die Abschlussstory oder einen letzten Impuls. Das ist mir völlig egal. Das heißt, ich bedanke mich jetzt bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne auch über die Kanäle, die bekannt sind, wie die Folge euch gefallen hat. Vielleicht sind noch Fragen offen geblieben. Dann kann man nochmal eine Folge irgendwann machen. Wenn ihr Julia mal auf einer meiner Veranstaltungen treffen wollt, schickt mir auch dazu mal eine Info. Dann kann man sicherlich da mal was möglich machen. Aber jetzt du, was immer du erzählen möchtest, damit beenden wir die Folge und dann hört die Aufnahme einfach auf. Deshalb ungefiltert, was ist dein Statement zum Schluss dieser Folge, bevor wir dann gucken, wer von dieser Folge profitieren kann?
Ich gehe einfach nochmal auf das ein, was du gerade gesagt hast. Es ist doch vollkommen okay, dass die Welt in Bubbles und in Schubladen funktioniert. Ich habe da gar kein Problem mit. Ja, also du und ich, wir lesen nicht die Taz. Und die Taz-Leser lesen nicht das Handelsblatt. Also alles findet so seine Zielgruppe und jemand, der alle erreichen will, der ist zum Scheitern verurteilt. Das wirst du niemals schaffen. Disney hat sein Publikum, Netflix hat sein Publikum und. Also das ist völlig normal, dass du nur einen gewissen Teil der Menschen erreichst, dass nur ein gewisser Teil der Menschen positiv auf dich resoniert. Die Frage ist nur, wie viel von dieser Zielgruppe erreichst du sozusagen? Also, wenn wir mal sagen, du erreichst sowieso nur 25% der Menschen maximal, so, dann ist die Frage, ja, inwiefern bist du da schon bei 100% in dieser 25% Zielgruppe oder noch nicht? Und man sollte sich gar nicht darüber Gedanken machen, diese anderen 75% irgendwie zu bekehren oder bei denen Sympathien zu erwecken oder irgend sowas. Das macht gar keinen Sinn. Das ist Zeitverschwendung. Es ist vollkommen okay. George Clooney hat das bei Up in the Air gesagt. Ich denke in Schubladen. Das macht das Leben leichter. Und irgendwie ist es auch so. Und dann ist man auch effizienter.